als wie gefährlich empfinden viele Mitarbeitende der New Work?
Was vielen einfach nicht bewusst ist, ist, dass wenn wir Arbeit neu organisieren, dass das halt keine Maschinen machen.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
Und mein Gast diese Woche ist der Professor für Wirtschaftspsychologie, Carsten Schermuly. Hallo Carsten.
Hallo. Ich würde trotzdem jedem Unternehmen empfehlen, erstmal aus der Zukunft zu denken. Das ist etwas, was manchmal ein bisschen auch zu kurz kommt, dass Menschen vielleicht die Kompetenzen haben, aber selten sich auch mal die Zeit nehmen, die Kompetenzen auch zu erleben und auch mal stolz zu sein auf das, was sie am Tag so erreicht haben. Das waren die alten Reifen im Keller und die sollten eigentlich weggeschmissen werden und vorher haben sie halt einfach nochmal den Schermuly dran gesetzt, dass der sie reinigt. Und das ist Sinnlosigkeit. Diese Hilflosigkeit, dieses Gefühl von, hey, ich habe doch schon ganz lange benannt, dass wir das eigentlich besser machen müssten. Oder hier liegt eigentlich der nächste Schritt für eine Innovation, aber es hört keiner auf mich. Ich habe häufig kein Problem zwischen Work und Life, sondern, und das ist auch bei vielen anderen Menschen so, sondern innerhalb vom Work gibt es die Dissonanzen.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
Carsten, lass uns mal so anfangen vielleicht. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie New Work bist du in deiner eigenen Arbeit? Kannst du das sagen?
Das kommt drauf an, welche Arbeit jetzt tatsächlich damit gemeint ist.
Mach mal die Uni.
Und selbst bei der Uni ist es so, dass da verschiedene Bereiche irgendwie zum Tragen kommen. Also ich würde sagen, der Lehre bin ich ziemlich bei einer 9.
Okay.
Wir haben keine Vorlesungen mehr, die Vorlesungen sind abgeschafft. Wir arbeiten auf Augenhöhe mit den Studierenden zusammen in so kleineren Kursen von 30 Leuten, arbeiten da 5 Wochen an einem Thema und denjenigen, der da vorne steht und der vorliest, den gibt's eigentlich gar nicht mehr bei uns. Okay. Und da ist viel Selbstbestimmung da, auch für die Studierenden in der Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten mit den ProfessorInnen. Da würde ich schon sagen, haben wir relativ viel New Work. Und im wissenschaftlichen Bereich würde ich auch sagen, ja. Selbstbestimmt darin, mit wem ich zusammen Paper schreibe, wie ich die Themen setze. Das ist durchaus günstig, dass man da vom Grundgesetz auch geschützt wird und eigentlich auch machen kann, was man möchte als Forscher oder ForscherIn. Ich bin aber auch Vizepräsident für Forschung und Transfer. Und da gibt es natürlich auch Unibürokratie. Und da, glaube ich, ist die Organisation Hochschule oder Universität schon eine sehr, sehr alte und kann auch nicht alles selbst bestimmen. Und da wird es ein bisschen weniger New Workig.
Wenn du einmal für uns akademisch definitorisch vorgehen könntest, du verstehst unter New Work Folgendes oder du definierst es als Doppelpunkt.
Also ich leite New Work ab aus den Gedanken von Friedrich Bergmann aus den 70er, 80er Jahren, der diesen Begriff geprägt hat damals in den USA und habe das kombiniert mit dem Empowerment-Ansatz von Gretchen Spreizer. Und für mich sind New Work-Maßnahmen Maßnahmen, die die Zielsetzung haben, das psychologische Empowerment von Menschen zu stimulieren, zu fördern. Und dieses psychologische Empowerment setzt sich zusammen aus dem Erleben von Sinn während der Arbeit, dass ich also bei Sinnen bin, dass ich Bedeutsamkeit erlebe während der Arbeit, aus dem Erleben von Kompetenz, dass ich mich selbstwirksam empfinde, dass ich Kompetenz erlebe, während ich handle, das Erleben von Selbstbestimmung, dass ich mitentscheiden kann dabei, wie ich vorgehe und dem Erleben von Einfluss, also dem Erleben von Macht, dass ich also das Gefühl habe, ich kann hier wirklich auch Einfluss nehmen auf die Arbeitsprozesse in meinem Arbeitsbereich. Es macht einen Unterschied, ob ich heute zur Arbeit komme oder nicht. Ich fühle mich einflussreich und nicht erlernt hilflos.
Carsten Schermuly ist Professor für Wirtschaftspsychologie und zwar an der SRH, Berlin University of Applied Sciences. Das ist eine Fachhochschule in Berlin. Und er kennt sich eben besonders gut mit New Work aus. Ich finde, einen sehr guten Gedanken hat er gerade schon rausgestellt. Das Ganze muss Zielen dienen, sonst hat das keinen Sinn. Damit Menschen sich empowered fühlen. Und das hat er eben festgemacht an 4 Kategorien. Es geht um Bedeutsamkeit, es geht um Kompetenz, es geht um Selbstbestimmung und es geht um Einfluss. Vielleicht ist es sinnvoll, auf diese 4 Kategorien nochmal einen Moment genauer zu schauen. Lass uns das mal versuchen, an Beispielen festzumachen, wenn das irgendwie geht, wenn wir diese 4 Kriterien mal nehmen. Also das erste war, glaube ich, Sinn, was du gesagt hast. Kannst du aus einem Beispiel mal erläutern, wo Menschen, ich meine, Menschen sehen ja wahrscheinlich Sinnhaftigkeit auch unterschiedlich. Das, was für die einen Sinn ergibt, muss für die anderen keinen Sinn ergeben und so. Aber könntest du an einem Beispiel mal erläutern, das ist ein Klassiker von, da haben Menschen keinen Sinn erleben und da haben Menschen stärker Sinn erleben. Weißt du, was ich meine?
Ja. Darf ich persönlich werden?
Klar.
Ich versuche es mal an einem eigenen Beispiel, weil das ist wirklich ein persönliches, subjektives Erleben während der Arbeit. Und ich probiere das mal mit einem Beispiel aus meiner Vergangenheit. Ich war Wehrdienstleistender und ich war Transportsoldat und hatte damals eine Erkrankung, pfeiferischer Drüsenfieber, und war einfach für eine Zeit lang platt. Und dann sagte der Arzt, naja, jetzt musst du halt Kasernendienst machen, musst in der Stube bleiben. Das habe ich gemacht, das ist aber für einen Transportsoldat so schwierig. Also der kann ja nicht mit dem LKW über den Flur fahren. Und dann haben die Unteroffiziere sich überlegt, was machen wir jetzt mit dem Kerl? Und sind auf folgende Idee gekommen, naja, der geht runter in den Keller und reinigt die Reifen.
Okay.
Ne? Also ich hatte wirklich perfekte Selbstbestimmung. Ich konnte die Bürsten aussuchen, ich konnte gucken, welchen Reifen nehme ich denn jetzt zuerst, wie viel Reifen am Tag reinige ich denn, alles da. Und dann habe ich abends gesehen, was mit den Reifen passiert ist. Und was glaubst du, was mit den Reifen passiert ist?
Die wurden wieder dreckig gemacht.
Nee, schlimmer, die wurden weggeschmissen.
Nein. Verstehe.
Das waren die alten Reifen, ja, im Keller. Und die sollten eigentlich weggeschmissen werden. Und vorher haben sie halt einfach nochmal den Schermoni dran gesetzt, dass der sie reinigt. Und das ist Sinnlosigkeit. Also, dass wirklich mein eigenes Tun keinen Sinn hat. Und es gibt Berufe wie beispielsweise so ein Arzt, der hat halt einfach von vornherein schon relativ viel Sinn angelegt in dem Beruf, weil er erstmal jemandem hilft, also direkt im Umfeld ist das sinnvoll. Dann ist das sinnvoll für das Krankenhaus, dass er sich da bemüht, in der Notaufnahme auch Menschen zu retten und auch für Einnahmen zu sorgen. Und dann gibt es natürlich auch einen gesellschaftlichen Wert, eine Gesellschaft auch dabei zu begleiten, dass Menschen gesund bleiben oder wieder gesund werden. Und das ist dann von den verschiedenen Zwiebeln, die so das Sinnerleben haben kann, psychologisch natürlich sehr, sehr viel. Aber es ist ein individueller Prozess und ganz viele Menschen haben auch in ganz vielen unterschiedlichen Situationen Sinn und kommen manchmal aber auch in eine Krise, wenn sie auf einmal erleben, dass das, was sie da tun, vielleicht auch doch nicht so sinnvoll ist. Und aber es geht tatsächlich um dieses tägliche Erleben von Sinn bei der Arbeit. Und das erleben beispielsweise auch Menschen in der Kommunikation, im Feedback, wenn sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammentreffen, wenn sie was lernen. Das kann also ganz, ganz viele Situationen auch geben, wo diese Räume entstehen für Sinn erleben.
Wie ist das mit Kompetenz, war, glaube ich, dein zweiter Punkt. Ist das so das Klassische, was ich jetzt mit, ich weiß es nicht, Selbstwirksamkeit übersetzen würde? Also ich spüre so für mich, ich kann etwas und deshalb mache ich einen Unterschied, oder ist das nicht ganz trennscharf? Kannst du an einem Beispiel vielleicht mal erläutern?
Ich habe mich mega kompetent gefühlt bei dem Reifenreinigen. Das habe ich nach wenigen Minuten tatsächlich beherrscht.
Du hast aber auch eine steile Lernkurve.
Super steil. Also, du hast das super übersetzt. Selbstwirksamkeitserleben trifft es genau, dass ich sozusagen mir zutraue, diese Aufgaben, die da vor mir liegen, auch tatsächlich zu bewerkstelligen. Also der Vertriebler, die Vertrieblerin, die nicht nur Sinn erlebt darin, vielleicht ein Produkt zu verkaufen, sondern die sich auch kompetent erlebt, zum Kunden rauszufahren, den direkt anzusprechen und in die Interaktion einzutreten. Das ist das Erleben von Selbstwirksamkeit, das Erleben von Kompetenz. Und natürlich ist das auch ein dynamischer Prozess, dass ich auch immer wieder neue Ziele brauche in meinen Kompetenzen und mich da auch entwickeln muss. Das sehe ich bei meinen Doktorandinnen und Doktoranden, dass die relativ schnell dann auch hungrig sind nach der nächsten, manchmal auch Hürde, die sie dann auch nehmen.
Das heißt auch ein bisschen immer wieder aus der Komfortzone raus, ne? Also Entwicklung ist dann so ein bisschen auch Step by Step, sich das mal zumuten.
Genau, also das ist wirklich was dynamisch passiert, was aber auch, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht zu Überforderung führt, aber dieses Entwickeln von Kompetenzen, auch das lebenslange Lernen, aber auch wirklich das Gefühl, dann auch mal stolz zu sein auf eine Leistung, das hat viel mit dem Thema Empowerment und Kompetenzentwicklung zu tun. Ja. Weil das ist etwas, was manchmal ein bisschen auch zu kurz kommt, dass Menschen vielleicht die Kompetenzen haben, aber selten sich auch mal die Zeit nehmen, die Kompetenzen auch zu erleben und auch mal stolz zu sein auf das, was sie am Tag so erreicht haben.
Dann hast du das dritte, war so Stichwort mitentscheiden, ne? Also wie viel, das hat dieses mit, sitze ich mit am Tisch, ne? Also setze ich nur um, was andere entscheiden, oder bin ich partizipativ irgendwie an Entscheidungskompetenzen oder an Entscheidungsprozessen irgendwie beteiligt, oder?
Ja, das ist die Selbstbestimmung, also dieses, ich kann mitentscheiden, wie mein Tag eigentlich funktioniert.
Ah, das kann auch Arbeitseinteilung sein, so ein bisschen, wann mache ich was und so.
Ich kann beispielsweise, du kannst mich echt morgens um 5 wecken, dann kann ich um 5.15 Uhr anfangen, irgendwie einen wissenschaftlichen Text zu schreiben. Ich habe massive Probleme, das nachmittags zu tun. Ja, also so mittags tief um 1 bin ich nicht gut. Aber ich kann mir wirklich da die Zeit nehmen und ich habe meistens auch die Möglichkeit, da auch wirklich Einfluss zu nehmen, Selbstbestimmung zu haben, wann arbeite ich, wie, aber vor allem auch mit welchen Tools arbeite ich, also mit welchen Werkzeugen, auch mit welchen Software-Sachen, mit welchen Leuten arbeite ich zusammen und so weiter. Das ist so das Gefühl von Selbst- und Mitbestimmung, die ich so über den Tag dann auch entwickle und habe.
Und macht er dem so Einfluss ist dann tendenziell, ja, ich weiß es nicht, dieses Gefühl, einen Unterschied zu machen oder wie würdest du es umschreiben?
Dass ich das Gefühl habe, ich kann mit meinen Verhaltensweisen was verändern. Mhm. Also meine eigenen Verhaltensweisen schaffen Effekte in der Umwelt. So in den 70er, 80er Jahren, letztes Jahrhundert, da war man so auf der Suche nach den Prädiktoren für Depressionen. Und da hat man das Konzept der erlernten Hilflosigkeit dann gefunden und konzipiert. Und das passt ganz gut für das Gegenteil von Empowerment und Macht. Da hat man Hunde in eine Box gesteckt, hat diese Box halt wirklich elektrifiziert über Tage und hat diese Hunde wahnsinnig gequält. Und diese Hunde haben nicht irgendwie dieser Box entfliehen können. Und das war ein massives Problem für diese Hunde, aber irgendwann haben die aufgegeben. Die haben also den Einfluss verloren in ihrem Kopf, dass sie irgendwie mit ihrem eigenen Verhaltensweisen was verändern können. Und dann hat man eine Barriere runtergemacht und die Hunde hätten in der zweiten Versuchsphase, also ein paar Tage später, entfliehen können.
Haben sie nicht gemacht.
Nee, sind liegen geblieben. Die haben das über sich ergehen lassen, weil sie erlernt hilflos waren, weil sie keinen Einfluss mehr wahrgenommen haben, weil ihr Gefühl war, naja, mit den eigenen Verhaltensweisen kann ich nichts bewirken. Und das ist etwas, was viele Menschen auch am Arbeitsplatz erleben. Also diese Hilflosigkeit, dieses Gefühl von, hey, ich habe doch schon ganz lange benannt, dass wir das eigentlich besser machen müssten. Oder hier liegt eigentlich der nächste Schritt für eine Innovation, aber es hört keiner auf mich. Und irgendwann lassen Menschen dann Arbeit einfach über sich ergehen und fühlen sich hilflos und sind in dieser Hilflosigkeit auch ein Stück weit gefangen. Und das ist genau das Gegenteil von Einfluss.
Jetzt sagst du ja im Prinzip so, das lässt sich relativ gut definieren, ne? Du nimmst die 4 Kriterien und sagst, du kombinierst Ansätze aus verschiedenen Denkmodellen und so würdest du New Work verstehen. Alles, was du sagst, ist ja total nachvollziehbar. Was machen wir denn dann immer noch falsch bei New Work?
Also ich habe ja dazu ein Buch geschrieben und ich habe erstmal angefangen, ein Buch zu schreiben über die ideale Organisation. Die nennt sich Stakande und das ist eine New Work Utopia geworden. Also was würde eigentlich passieren, wenn 20 Jahre lang ein Unternehmen ganz konsequent sich am Thema Empowerment orientieren würde und würde dieses Thema ganz langfristig und organisch in einem Unternehmen wachsen lassen? Wo käme das denn eigentlich an? Das war ganz spannend, auch wirklich da mal was zu erfinden, was dann eigentlich möglich wäre, wenn man dann wollte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, während des Schreibens und auch danach, die Realität sieht anders aus. Und deswegen bin ich nochmal in die andere Richtung gerutscht, in die New Work Dystopia. Und da gibt es ein Unternehmen, in dem ich halt den Zustand halt auch ein Stück weit überzeichne, wie das üblich ist.
Du würdest das als Überzeichnung bezeichnen? Das ist ja interessant. Um vielleicht kurz klarzumachen, worum es da geht. Also Carsten schreibt in seinem Buch von einem ausgedachten Unternehmen, das heißt Kaltenburg. Und das ist, das kann man glaube ich sagen, eher klassisch, hierarchisch geführt, so ein Mittelstandspatriarchat. Und bei Kaltenburg beginnen die nun mit einzelnen Begriffen und Techniken mehr oder weniger um sich zu schmeißen, weil das ja alle anderen, unter anderem die Konkurrenten, auch so machen. Und dann nimmt das Ganze eben seinen Lauf. Das Buch von Carsten heißt New Work Dystopia, Scheitern im Wandel und wie es besser geht. Packen wir auch in die Shownotes.
Du hast es gelesen, ne?
Ja, genau. Fand es jetzt gar nicht so überzeichnet, aber egal.
Was ich ja momentan spüre, sehe und in ganz, ganz vielen LinkedIn-Beiträgen auch lesen kann, ist halt, dass zum einen New Work banalisiert wird. Also dieser Begriff stammt aus den 70er, 80er Jahren. Man hatte damals die Idee von einer neuen Gesellschaft, also ein dritter Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus, Menschen zu mehr Selbstbestimmung befähigen, Menschen sollen die Arbeit finden, die sie wirklich, wirklich wollen. Und heute wird das banalisiert mit dem Begriff Homeoffice. Und wir führen jedes Jahr dieses New Work Barometer durch. Und das war für mich total überraschend, dass auf einmal dann 2020, 2021, 2/3 der Stichprobe auf einmal New Work mit Homeoffice gleichgesetzt
Aber ist das eine Frage von, die Leute haben eine falsche Definition im Kopf, oder ist das eine Frage von, es ist nicht gut genug kommuniziert, deshalb ist es banalisiert, oder ist das eine Frage von, wenn man es versucht im Alltag umzusetzen, gehen Prinzipien verloren und was übrig bleibt, ist Homeoffice, also es ist Reibungsverlust. Was ist es aus deiner Sicht?
Ich glaube, auf jeden Fall haben wir da keinen guten Job gemacht aus dem Bereich der Forschung, aber auch vielleicht aus der Praxis heraus, die Leute, die sich da ernsthaft mit dem Thema New Work beschäftigt haben, dass man da vielleicht auch mal eine Gegenstimme frühzeitig gesetzt hat. Weil ich kann es nicht genau erklären, wo das auf einmal herkam. Denn für mich ist halt Homeoffice eine Methode aus dem Mittelalter. Also meine Vorfahren aus dem vorderen Hintertaunus, die haben im Homeoffice gearbeitet. Die sind...
Die hatten aber auch keine andere Möglichkeit. Die mussten im Homeoffice arbeiten.
Ja, und dann kommt auf einmal die Industrialisierung. Und dann fangen auf einmal die Leute an, im 18. Jahrhundert dann irgendwo zur Arbeit zu gehen und werden da gemeinsam versammelt an der Betriebsstätte. Und ich glaube, dass wir damit auch nicht langfristig die Zukunft der Arbeit, die VUCA-Welt, wie man das so nennt, auch alleine mit so etwas bewältigen kann. Und diese Banalisierung ist, glaube ich, da. Und vielleicht ist das auch etwas momentan, was vielen Unternehmen unter den Nägeln brennt. Aber wir müssen damit auch jetzt so langsam mal durchkommen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diesen Schritt gehen und den auch bewältigen und das harmonisieren in den Unternehmen. Und da gibt es auch aus der Organisationspsychologie gute Vorschläge, wie man das auch machen könnte. Aber dafür müsste man auch organisationspsychologisches Wissen in der Praxis anwenden.
Aber was sind denn, kannst du das sagen, die größten Herausforderungen / Challenges, um New Work zu realisieren? Also es ist immer noch sowas wie, ich weiß es nicht, ein starres Organigramm, also Hierarchien. Geht es darum, dass wir immer lieber im Homeoffice sitzen, als wirklich im Team zu arbeiten, weil wir den anderen auch nichts zutrauen oder warum auch immer? Also kannst du so Probleme, Herausforderungen manifestieren?
Ja, also ich würde trotzdem jedem Unternehmen empfehlen, erstmal aus der Zukunft zu denken. Also New Work hat diesen Begriff New mit drin, das Adjektiv. Und es bezieht sich auf zukünftige Zustände. Und das machen Unternehmen häufig genau umgekehrt, dass sie aus einer Methode denken. Und das passiert auch in diesem Unternehmen Kaltenburg. Ja, dadurch, weil die anderen Unternehmen irgendwie auch agile Projektarbeit einsetzen, setzen die auch agile Projektarbeit ein. Oder momentan so in der Bankenbranche, weil die Ing halt das macht, dann müssen das die anderen auch machen. Und es wird halt aus einer Methode heraus gedacht und dann formuliert, das ist jetzt für uns New Work. Und das, glaube ich, ist nicht so funktional. Ich glaube, es ist sehr viel günstiger, erstmal zu explorieren und sich auch Zeit zu nehmen als Unternehmen. Wo wollen wir eigentlich in den nächsten Jahren hin? Was ist denn unsere Zukunft? Wie entwickelt sich unsere Branche? Und dass man dann in einem zweiten Schritt erst beantwortet, welche organisationspsychologischen Voraussetzungen brauchen wir dafür? Und dann erst aber mit einer Offenheit und einer Vielfalt entscheidet, mit welchen Methoden könnten wir das denn erreichen? Aber dieses Aus der Methode herausdenken, dann scheitern, wieder zurück, neue Methode, das macht Menschen auch ein Stück weit fertig. Und das beschreibe ich auch in der New Work Dystopia, dass die Leute irgendwann auch New Work assoziieren als Begriff mit gescheiterten Transformationsprozessen. Und das tut mir als jemand, der das wirklich seit 15 Jahren auch erforscht, sich in dem Bereich habilitiert hat, damit auch schon lange arbeitet, schon ein Stück weit weh.
Das heißt, du würdest auch immer sagen, es braucht sowas wie, keine Ahnung, ein Zielbild, um dann zu sagen, welche Techniken helfen uns aus dem Baukasten dabei, um dieses Zielbild zu erreichen? Oder ist das zu abstrakt gedacht?
Nö, das ist genau richtig gedacht. Was ist mein Zielbild? Wo geht meine Reise eigentlich hin? Und dann packe ich den Koffer. Ja, und dann begegnet mir halt häufig halt dieses Schleifchen auch. Also das New Work wie so ein Geschenkpapier und ein Schleifchen als Begriff, um ganz normale Transformationsprozesse gepackt wird. Also da möchte irgendwie der Geschäftsführer, und das darf er ja auch, 30% Mietkosten sparen, weil die Leute halt kaum noch da sind. Und dann wird ins Open Space Büro gewechselt, was man schon mal in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts halt sehr verstärkt auch hatte. Aber das muss auf einmal New Work genannt werden. Ne? Und diese Verschleierung, dass es eigentlich um was ganz anderes geht, das Riechen, das Schmecken, das spüren Menschen auch und assoziieren dann auch irgendwann negative Aspekte mit New Work, aber auch mit der Zukunft des Unternehmens.
Was ja dann wiederum auch Angst auslösen kann, ne? Zukunftsängste, wie gehe ich damit um und auch vorsichtig ausgedrückt nicht die Bereitschaft steigert, mich auf einen nächsten Veränderungs-, Change-, Transformationsprozess einzulassen, weil so das Gefühl ist, boah, das haben wir die letzten Jahre immer wieder gemacht und was hat sich verändert? Nix.
Ja. Und vor allem auch, weil in vielen Unternehmen Entwicklung und vor allem Organisationsentwicklung nicht als etwas Kontinuierliches begriffen wird. Also ich sehe das als etwas Organisches. Also wenn jemand Psychotherapie macht, also eine einzelne Person sich verändern möchte, dann dauert das teilweise Jahre. Und jetzt haben wir hier ein organisationales System mit Strukturen, mit Kulturen, die schon ganz schön alt sind. Und dann wollen sie auf einmal 10.000 Leute in ihrer Zusammenarbeit auf die Zukunft einrichten und verändern, mehr Empowerment zum Beispiel erleben. Und das ist etwas, was kontinuierlich passieren muss, meiner Meinung nach, wo man auch ständig investieren sollte und wo man nicht den Leuten auch vorlügen kann, na, wir machen das jetzt mal kurz und dann ist alles vorbei für die nächsten 20 Jahre. Ich glaube, dass immer wieder auch aus dem Außensystem, auch aus der Branche, aus der Wirtschaft oder aus anderen politischen, gesellschaftlichen Aspekten heraus Veränderungen an die Organisationen herangetragen werden und dadurch auch eine Änderungsnotwendigkeit da ist.
Carsten, wir haben für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung vor. Wenn das geht, versuche mal, die folgenden Sätze zu vervollständigen, dann lernen wir dich vielleicht noch ein bisschen besser kennen. Dieser Achtsamkeitssatz klebt über meinem Schreibtisch.
Klebt wenig, aber ich würde vor meinem geistigen Auge tatsächlich mal das Post-it mir anschauen wollen. Und das nennt sich In der Ruhe liegt die Kraft.
Arbeit ist für mich
Mühe, aber gleichzeitig auch unglaublich viel Lust. Und die Zielsetzung ist, dass ich währenddessen Empowerment erlebe.
Meine Work-Life-Balance kriege ich folgendermaßen gut hin.
Indem ich eine gute Work-Balance habe und einfach die Anzahl von interessanten Aufgaben, empowernden Aufgaben zu nicht so interessanten Aufgaben günstig halte. Ich habe häufig kein Problem zwischen Work und Life, sondern, und das ist auch bei vielen anderen Menschen so, sondern innerhalb vom Work gibt es die Dissonanzen, gibt es die Probleme. Und das lenkt manchmal ein bisschen davon ab. Diese Flucht in die Life-Balance-Kategorie. Ich finde es ganz wichtig, erstmal beim Thema Work dafür zu sorgen, dass Work gut ist.
Letzter Satz. Meine liebste New Work-Technik ist?
Der Dialog.
Weil?
Weil New Work nicht funktioniert ohne den Dialog und die Integration von ganz vielen Perspektiven. Wenn ich ein Unternehmen entwickeln möchte, muss ich ganz viele Perspektiven da involvieren. Das kann nicht jeder bei New Work mitreden, das funktioniert nicht. Aber ich muss in den Dialog treten mit ganz, ganz vielen verschiedenen Gruppen im Unternehmen. Und ich glaube, ich brauche auch Diagnostik. Ich muss sichtbar machen, wer viel Empowerment hat, wer nicht so viel Empowerment hat. Und dann muss ich mit diesen Menschen, und das ist ja auch das Spannende daran, in eine Kommunikationssituation kommen, in den Dialog kommen und dann verstehen, lernen, warum habt ihr denn wenig Sinn erleben? Was fehlt dann beim Selbstbestimmungserleben? Was müsste denn passieren, damit ihr euch hier kompetenter erlebt oder mehr Einfluss erlebt? Und dafür brauche ich den Dialog. Da wird es psychologisch, und das finde ich wirklich einfach das Spannendste an der ganzen Geschichte.
Du hast mehrere kluge Sätze in diesem Buch geschrieben. Einer davon ist auf Seite 154. Den musst du nicht nachschlagen, den kann ich dir vorlesen. Den habe ich mir rausgeschrieben. Der lautet, viele New Work-Transformationen sind so gefährlich wie Operationen. Als wie gefährlich empfinden viele Mitarbeitende der New Work?
Was vielen einfach nicht bewusst ist, ist, dass wenn wir Arbeit neu organisieren, dass das halt keine Maschinen machen. Ein Teil davon, ja, machen Maschinen. Aber es sind ganz, ganz viele Menschen, die davon betroffen sind. Und wenn irgendein Discounter sagt, in unseren Filialen wird jetzt anders geführt, so oder schneller oder langsamer gearbeitet, oder die Deutsche Bahn sagt, wir machen das jetzt so oder so, dann sind da teilweise Zehntausende von Schicksalen, Zehntausende von Menschen auch betroffen. Und als Psychologe ist das für mich was ganz Wichtiges, und das versuche ich den Studierenden auch mitzugeben, dass man da auch Verantwortung spürt, dass einem das nicht egal ist, dass man nicht als Berater oder Beraterin da reinrauscht, irgendwas rumbastelt und dann rausgeht, die Kohle mitnimmt und dann war es das, sondern man hat da eine Verantwortung und auch eine Verantwortung für Menschen. Und ja, bei Operationen ist es so, dass der Chirurg tatsächlich auch Verantwortung spürt und alles dafür getan wird, dass das auch auf einem Niveau passiert, dass die neueste Wissenschaft da einfließt und dass verschiedene Menschen sich da auch erstmal Gedanken darüber machen, wie man vorgeht. Bei vielen Organisationsoperationen wird einfach nur gemacht. Und das finde ich ganz grausam und schlimm, wenn man einfach nur macht, damit Menschen frustriert. Ja, und nicht alle können tatsächlich sich auch wehren darüber, indem sie den Arbeitgeber wechseln. Also jetzt hier in meiner Dystopie, das Unternehmen ist in Pirmasens beheimatet, weil ich aus Rheinland-Pfalz komme, habe ich mir das erlaubt zu machen. Da kann nicht jeder einfach mal dann wegpendeln oder was auch immer tun. Und ich glaube, diese Verantwortung ist sehr, sehr wichtig, dass man die spürt als Beraterin, als Berater, als Vertreter des Betriebsrates, aber auch die Geschäftsführung. Und das wollte ich mit diesem Satz zum Ausdruck bringen.
Vielleicht ist das ganz kurz der Ort, um so ein paar Vokabeln nochmal zu klären. Also VUCA-Welt ist die Arbeitswelt, die volatil, also sprunghaft ist, unsicher, komplex und ambivalent, also voller Widersprüche. Volatil, unsicher, komplex, ambivalent, daher VUCA-Welt. Scrum ist eine Technik, um zum Beispiel Produkte vom Kunden her zu denken und die so zu entwickeln. Und Holokratie meint flache, hierarchische Strukturen, die eigentlich auf sowas wie Transparenz und Teilhabe setzen. Das Problem ist nur, das, was Carsten auch die ganze Zeit sagt und auch im Buch schreibt, wenn Hauskultur, also sowas wie Wertschätzung, Feedback, Entwicklungschancen, nicht dazu passt, dann kann das ganz schnell verpuffen oder im schlimmsten Fall sogar zynisch wirken. Und dann sagst du an irgendeiner Stelle, wenn sowas wie kulturelle und personelle Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann hat das eigentlich keinen Sinn.
Ja, also wenn in einer Organisation, wenn in einem Sender, wenn in einem Transportunternehmen, wenn in einer Unternehmensberatung die Kultur für das Thema Empowerment oder New Work nicht da ist, wenn die persönlichen und menschlichen Fähigkeiten, aber vielleicht auch die Charaktere das gar nicht wollen oder das auch nicht in diese Richtung tendiert, dann ist das ein Fehler. Also es ist einfach Kunstfehler. Wenn man es jetzt nochmal medizinisch ausdrücken möchte, dann trotzdem diesen Menschen ja das überzuhelfen und zu sagen, so wird es aber jetzt gemacht. Und dann werden zum Schluss diese Menschen ganz häufig, das habe ich häufig erlebt, beschimpft damit, indem man sagt, ja, ihr hattet ja nicht das Mindset.
Also werden noch entwertet.
Liegt ja an euch, ihr hattet nicht das Mindset. Also die agile Projektarbeit, die Holokratie, die hat nicht funktioniert, die Selbstbestimmung, naja, weil ihr habt das falsche Mindset. Und keiner hat sich darüber vorher Gedanken gemacht, ja, welches Mindset oder welche Persönlichkeiten habe ich da eigentlich? Und wenn ich auf eine Party gehe, dann muss ich die Musik so auch anpassen, dass es zum Publikum passt, sodass sich da eine gute Stimmung entwickelt und die Leute anfangen zu tanzen. Und dafür brauche ich halt wieder Diagnostik, dass ich mir Gedanken mache darüber, okay, welche Organisationskultur ist da überhaupt da? Und bei den Kaltenburgern ist das eine extrem autoritäre Kultur, die wenig mit Empowerment zu tun hat. Und dadurch wirken diese Maßnahmen, die einsetzen, auch wirklich alle so negativ, obwohl sie ja eigentlich in der Literatur als positiv beschrieben werden, weil die Kultur dazu nicht passt. Und dann würde ich halt nicht den Fehler begehen, dann die nächste Methode auszuprobieren und dann noch eine Methode. Ne? Die fangen mit der Verflachung von Hierarchie an, dann klappt das nicht, dann machen sie agile Projektarbeit, dann kommt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Aber dass sie an den kulturellen Voraussetzungen arbeiten und sagen, okay, das ist der erste Schritt und dann kommen wir vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr nochmal auf diese Methoden zurück, das passiert nicht. Und das ist wieder medizinisch gesprochen fast, ja, da wird ein Mensch operiert, in dem Fall ein organisationales System, aber an der vollkommen falschen Stelle.
Hast du das Gefühl, dass eine entscheidende Stellschraube die Art und Weise ist, wie man auch neue Menschen dann in Organisationen hineinholt? Also das müsst ihr eigentlich auch dann verändern, wen hole ich mir dazu? Also das eine ist ja, ich kann das Bestehende verändern, das andere ist aber auch, wenn Stellen neu besetzt werden, wenn ich was ausschreiben kann, also wen hole ich mir auch, der eine neue Perspektive oder die eine neue Perspektive anbieten kann?
Wenn ich ein Zielbild habe, wenn ich dann meine Hausaufgaben gemacht habe, dass ich dann Menschen auch langfristig rekrutiere, die das auch ganz gut leben können und die dann auch zu Vorbildern werden. Da hilft aber wenig, wenn diese Menschen dann wieder auf Strukturen treffen, vor allem beim Thema Beförderung, die halt das Alte wieder dann auch belohnen. Mhm. Ne? Und das ist in vielen Unternehmen so, da wird die empowerment-orientierte Führung, die hat so 6 Dimensionen eingeführt, die wird trainiert, da wird sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, auch die Menschen da coachen zu begleiten. Und zum Schluss ist es aber so, dass in der Hierarchie der oder diejenige befördert wird, die schon immer befördert wurde. Und das wissen wir aus Hierarchien. Menschen, die schnell befördert werden in Hierarchien, was machen die? Was machen die mehrheitlich am Tag? Was glaubst du?
Kaffee trinken mit den richtigen Leuten, die netzwerken.
Wahnsinn, du bist ein Psychologe. Ja, genau das ist es. Ungefähr 50% der Arbeitszeit investieren diese Menschen in Networking. Mhm. Ich gehe hier mit dem Kaffee trinken, ich lerne mal den kennen, ich bin sichtbar und dann fällt bei der nächsten Beförderung sofort der Name, weil der Mensch oder die Frau dann irgendwie sichtbar im Unternehmen ist und gut vernetzt ist. Und wenn das noch da ist, dann kann ich doch so viel tun und anbieten und auch fördern, wie ich möchte. Wenn so befördert wird, dann wird das nach ein paar Jahren wieder genau dasselbe Verhalten produzieren. Mhm. Deswegen, das gehört schon irgendwie zusammen und ich finde das auch nicht schlecht, Menschen auch auszuwählen mit dem Blick in die Zukunft und auf das Thema New Work. Ich finde es aber umso wichtiger, die Menschen im Unternehmen auch zu überzeugen. Und da kann ich schon einige verstehen, die sagen, ich mache da jetzt nicht mit, was wird denn dadurch besser für mich? Und darauf brauche ich eine Antwort. Also wenn das nächste Woche dann anders laufen soll, was habe ich denn davon? Also was habe ich denn als Führungskraft davon, wenn wir auf einmal agil zusammenarbeiten oder wenn wir auf einmal Jobsharing betreiben oder das ermöglichen oder beim Thema Homeoffice die Belastung und die Beanspruchung für Führungskräfte nehmen halt zu, wenn das Team sehr hybrid zusammenarbeitet. Was habe ich denn davon? Und ich glaube, da sind viele Unternehmen ihren Führungskräften, ihren MitarbeiterInnen auch eine Antwort schuldig. Und wenn sich jemand verändert und verändern soll, dann braucht er eine Veränderungsmotivation, also einen Zielzustand, der sich irgendwie dadurch verbessert und nicht verschlechtert. Und das ist manchmal nicht bis zum Ende gedacht. Und da wird auch an den Menschen vorbei dann vieles implementiert. Und ich sehe das als Psychologe als ganz wichtig an, dass man die Betroffenen auch zu Beteiligten macht.
Hast du was für dich in den letzten, weiß ich nicht, 3 Monaten gelernt, verändert, wo du nochmal sagst, das war für dich nochmal ein Step an, weiß nicht, Optimierung ist schon so ein schlimmes Wort, so meine ich das gar nicht. Also Sinnerfahrung, ein bisschen New Work, zusätzlich integriert. Gibt es sowas noch oder hast du für dich so das Gefühl, nee, das System ist eigentlich gerade recht stabil aufgebaut, jetzt gerade braucht es keine Überprüfung?
Mir fallen jetzt sofort zwei Sachen ein. Die eine Sache ist, dass ich mich getraut habe, mein Buch selbst zu illustrieren.
Du hast so Zeichnungen gemacht, aber du machst das ganz apologetisch. Du schreibst irgendwo im Vorwort oder vorne direkt, die sind nicht so professionell. Ist ganz sympathisch gemacht. Du machst das ein bisschen kleiner, als es wirklich ist.
Naja, es ist mit den Holzbuntstiften meiner Töchter entstanden. Wir waren im Winter wirklich lange zu Hause, weil wir nicht Corona hatten, sondern die klassische Influenza und waren wirklich nacheinander alle krank und wirklich fix und fertig. Viel Zeit zu Hause verbracht und haben viel gezeichnet und gemalt. Und das ist etwas, was ich sehr gern tue, wo ich mich aber immer vorgescheut habe, das irgendwie öffentlich zu machen. Und diese Figuren dieser Dystopia, die waren in meinem Kopf drin. Dieser Geschäftsführer, der Alfred Kaltenburg, die Söhne, der Werner Schuster und wie sie alle heißen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit den Kids zusammen da zu zeichnen, zu malen. Aber dann der Schritt auch nochmal, das dann wirklich auch ins Buch einfließen zu lassen, das war für mich ein großer Schritt. Und da habe ich was über mich jetzt auch gelernt, dass ich mir das zutrauen kann.
Ist das Angst vor Entwertung? Also ist der Schritt deshalb so groß, weil du für dich selbst Angst vor Entwertung hast, dass Leute sagen, ja, pass mal auf, lieber Carsten, das mit der Arbeit, das verstehst du, das mit dem Zeichnen, das lässt du mal lieber.
Noch mehr eigentlich, weil das ganze Buch ist natürlich, die Utopia war schon ein Wagnis und die Dystopia auch und jetzt auch noch die Illustrationen dazu. Also ich glaube, viele meiner ProfessorInnen, Kollegen an den Unis denken, wie verrückt ist der denn jetzt eigentlich geworden oder hat er zu viel Zeit oder was auch immer, weil ich schreibe immer noch sehr viele dieser peer-reviewten wissenschaftlichen Zeitschriftenartikel, für die man die Credits im wissenschaftlichen Bereich findet, die höchst komplex, englischsprachig und so weiter sind, aber da kriegt man halt irgendwie Naja, 300 Menschen vielleicht im Jahr, die das lesen. Also die erreicht man damit. Und
aber du hast Multiplikatoren.
ja, und dieses Buch war halt jetzt der Schritt zu sagen, ich möchte auch der Praxis tatsächlich da was zeigen und ich möchte wissenschaftliche Erkenntnisse mal mit einem anderen Sujet auch da stellen. Und da steckt ja ganz viel organisationspsychologische Forschung drin, aber in einer Geschichte erzählt. Und das war und ist ein Wagnis. Und dann auch noch die Illustrationen selbst zu gestalten, da habe ich mich als Forscher, als Wissenschaftler ein bisschen nackig gemacht.
Die eigene Community drauf reagiert.
Die mir natürlich auch wichtig ist, von der ich halt nicht zurückgewiesen werden möchte. Und mir ist wichtig, dass ich auch weiterhin als ein ernsthafter Forscher dann auch wahrgenommen werde.
Und das Zweite?
Das zweite war eine Situation letzte Woche, wo zwei Doktorandinnen da waren, die mittlerweile ProfessorInnen geworden sind. Und gestern ist eine, oder letzte Woche ist dann eine ernannt worden noch, die Franziska. Und das war ein extrem wichtiger Moment für mich, wo ich ganz viel Empowerment erlebt habe. Und das wusste ich gar nicht, dass ich dieses Empowerment habe. Also dieses Empowerment bei der Begleitung von Menschen. Und die haben vor 10 Jahren bei mir angefangen. Wir haben zusammen die Promotionsphase hinter uns gebracht. Und ich habe mich in dem Moment, als dann die Urkunde übergeben wurde, wahnsinnig glücklich gefühlt und empowered gefühlt und habe gemerkt, das ist auch ein ganz wichtiger und zentraler Bereich meines Lebens. Also da war ich auch ein Stück weit stolz und habe mich empowered gefühlt. Es war eine besondere Situation für mich. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch wichtig ist. Wir haben in den Daten drin, dass das eigene Empowerment-Erleben das Empowerment von anderen stimuliert, im Positiven wie im Negativen. Wenn ich jetzt Sinn erlebe in meinem Job, wenn ich Sinn erlebe, dann können das auch meine Doktorandinnen und Doktoranden. Wenn ich mich kompetent fühle und das auch zeige, dann können das auch meine Doktorandinnen und Doktoranden. Das Gleiche gilt für die Selbstbestimmung und den Einfluss. Also man hat mit dem eigenen Empowerment-Erleben auch einen Einfluss auf das soziale Umfeld.
Sagt Carsten Schermoli, ist Professor für Wirtschaftspsychologie. Sein aktuelles Buch heißt New Work Dystopia und war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Carsten, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für deine Fragen und auch für die Zeit.
Sehr gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn ihr das mögt, was Rein und ich machen, dann gebt uns mindestens überall 5 Sterne. Ich bin Sven Präger und wünsche euch eine gute Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.